Mir liegt etwas auf dem Herzen. Es ist ein Thema, das eigentlich geistlich gesehen nicht so zu den Themen gehört, das man gerne hört. Aber ich denke, dass es im Leben der Gläubigen eine große Rolle spielt. Und wenn man zum Beispiel einmal sein eigenes Leben ansieht oder das Leben der Gläubigen generell und du siehst, wie bestimmte Änderungen kommen, dann fragst du dich ja, zum Beispiel, warum weicht bei den Gläubigen die erste Liebe? Wo kommt es eigentlich her und so? Und es gibt eigentlich eine ganz einfache Erklärung. In der Regel, wenn beim Gläubigen irgendwas, darf ich es mal in der Gassensprache sagen, der Bach runtergeht, dann ist es oft so, dass die Enttäuschungen, die der Gläubige erfährt, wie der andere Mensch auch, dass das eine ganz große Rolle spielt im Leben der Menschen und auch im Leben der Gläubigen. Man darf das nicht unterschätzen. Ich möchte darum heute mal die Enttäuschung angucken, biblisch. Und da kriegen wir gleich ein Problem. Wenn ich nämlich eine Konkordanz nehme, je nachdem, was ich für eine Konkordanz wähle, dann stelle ich eigentlich mit Erstaunen fest, dass das Wort Enttäuschung so gut wie gar nicht in der Heiligen Schrift vorkommt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es kommt eigentlich, zum Beispiel in der Schlachter, kommt es nur vor, dreimal im Hiob, einmal im Prediger und einmal im Joel. Und das hebräische Wort heißt Schaff und es bedeutet eigentlich auch Eitles, aber was da interessant ist, die zweite Bedeutung außer Enttäuschung ist Lüge, Falschheit, Trug. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das deutsche Wort ganz nüchtern sachlich nimmt, was ist Enttäuschung? Dann bin ich getäuscht worden und jetzt bin ich nicht mehr getäuscht. Das heißt, ich wache auf und das ist Enttäuschung. Täuschung ist eigentlich nur was ganz Eiskaltes. Ich bin vorher getäuscht worden und plötzlich sehe ich, wie es wirklich ist. Und das, wenn ich dann sehe, wie es wirklich ist und meine Illusion zerplatzt wie eine Seifenblase, dann bin ich unter Umständen frustriert. Dann bin ich unter Umständen beleidigt, auch mit Gott. Dann bin ich unter Umständen beleidigt mit den Menschen. Dann bin ich völlig außer mir. Aber in Wirklichkeit ist das Problem der Enttäuschung, dass ich vorher getäuscht war. Und das steckt genau in dem hebräischen Wort drin, und zwar massiv. Und ich habe mir das lang angesehen. Ich bewegte das schon längere Zeit. Das hat mich einfach umgetrieben. Und Täuschung hat letztendlich mit Verführung zu tun. Und Enttäuschung ist eigentlich ein Punkt, wo man nüchtern sagen muss, wenn ein Mensch so richtig enttäuscht ist, ich rede jetzt nicht von den Gläubigen, ich rede zuerst von den Ungläubigen. Wenn ein Mensch, der eigentlich zu dieser Welt gehört, so mal richtig enttäuscht ist von dieser Welt, ich habe das bei einem meiner Töchter gesehen, wo sie mir erklärt hat, jetzt habe ich durchschaut, was in dieser Welt läuft, ich bin völlig enttäuscht und so, das ist gut, das ist hervorragend, wenn das passiert. Und wenn jemand wirklich enttäuscht ist, dann ist er ein Kandidat für die Gemeinde und dann ist er ein Kandidat für den Herr Jesus. Weil dann geht es an die Realität, dann geht die Lügerei und die Täuscherei, die der Teufel ja tut, hört auf. Und da müssen wir etwas her. Woher kommt denn Täuschung? Wenn man über Enttäuschung redet, muss man zuerst über Täuschung reden. Und hier haben wir ein Riesenproblem. Johannes 8, 44. Und jetzt kommt das, was der Mensch, ja, der nicht gläubig ist, nicht sieht. Aber die Gläubigen sehen das auch oft nicht. Und da kommt die Enttäuschung der Gläubigen her. Und zwar, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wir müssen etwas ganz nüchtern, sachlich feststellen. Wir leben manchmal, die Ungläubigen sowieso und die Gläubigen, wie wenn diese Welt nicht der Spielplatz des Teufels wäre. Und in der Versuchung Jesu, ich denke, das ist ein Punkt, wo man einfach sich vergegenwärtigen muss, in Lukas 4, Vers 5 heißt es, da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Bis zu der Wiederkunft Jesu hat der Teufel einen bestimmten Spielraum, wo er die Macht in dieser Welt hat, das ist einfach Tatsache. Das heißt hier, die Welt ist begrenzt, Gott wird es alles aufheben. indem er die Mächte der Finsternis richtet, indem der Herr Jesus wiederkommt, indem er das tausendjährige Reich aufrichtet, indem er letztendlich auch diese Schöpfung richtet und eine neue Schöpfung hervorbringt, alles neu macht. Aber etwas ist sicher, zur heutigen Zeit, so wie es in 1. Johannes 5, Vers 19 steht, Luther hat übersetzt, die Welt liegt im Argen, Schlachter hat übersetzt, sie ist im Bösen, und da hat er recht. Das heißt, diese Welt ist in den Klauen des Bösen. Und da kommt der Großteil der Enttäuschung her. Man muss das einfach sehen. Durch das, dass der Sündenfall geschehen ist, durch das, dass der Teufel Zugriff hat, kommt das Böse in dieser Welt zustande. Mord. Denk bloß an die vielen Kinder, die sterben müssen im Mutterleib. Totschlag, die Gewalt, die um sich greift, auch bei den Jugendlichen immer mehr. Das Elend in dieser Welt, das Leid, die zerrüttete und zerstörte Ehe, die zerstörte Familie, aber auch die Ungerechtigkeit in dieser Welt, was mir immer nicht aus dem Kopf geht, wenn ich Bilder sehe von hungernden Kindern, und ich weiß ganz genau, dass genügend Geld, genügend, bei uns auf der Bank haben wir immer das wunderbare Fremdwort Ressourcen gesagt, das ist ganz einfach, Mittel genügend da wären, auch genügend Rohstoffe, alles genügend da ist, um die ganze Welt in Anstand leben zu lassen, und trotzdem passiert es nicht, weil es hier Menschen hat, die vom Teufel vollständig gepackt sind und denen es nur um ihren Profit und um ihren Wohlstand und ihr Wohlergehen geht. Diese Ungerechtigkeit, aber auch die Gewalt, das alles ist letztendlich Gewalt, da meine ich auch Krieg, was hier passiert, ist letztendlich Folge des Sündenfalls. Aber wenn man das jetzt alles sieht, könnte man sagen, jawohl, die Welt ist in den Klauen des Teufels, aber wir dürfen etwas nicht vergessen. Die Bibel sagt zwar, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an, aber sie sagt auf gleicher Ebene, er ist ein Lügner. Das heißt, die Täuschung, die dann bei mir privat zur Enttäuschung als Mensch führt, diese Täuschung initiiert der Teufel. Das heißt, ich habe in der unsichtbaren Welt Mächte und Kräfte, die dauernd versuchen, mich zu täuschen. Und dagegen habe ich eigentlich nur ein Mittel. Und die Bibel sagt ganz klar, es gibt drei große Ebenen, wo der Teufel hier nichts tun kann. Das ist einmal, wenn der Herr Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben eine Person, unseren Erlöser, der die Wahrheit selber ist. Wir haben das Wort der Wahrheit, die Heilige Schrift, und wir haben den Heiligen Geist als Geist der Wahrheit. Und wenn der Heilige Geist vom Herr Jesus das Wort der Wahrheit aufschließt, dann hast du die Wahrheit und keine Täuschung mehr. Und auch im Leben, ich greife mal vor, man hat das im zweiten Teil, aber das Leben der Gläubigen wird enttäuscht, wenn sie nicht von der Bibel her ausgeht. Wenn sie ihre eigene Vorstellung haben, dann kommt die Enttäuschung. Aber beim normalen Menschen ist es eine Katastrophe. Matthäus 24, 4 sagt ja der Herr Jesus ganz klar, seht zu, dass euch niemand verführt. Täuschung ist Verführung. Und jetzt muss man ja sagen, wenn ich ein normaler Mensch bin, ein anständiger deutscher Bundesbürger, wir waren gestern mit dem Seniorenkreis im Maschow-Museum, und das ist dann interessant, wenn man mal so sieht, wie das bürgerliche Leben früher war. Und was da alles war, es war für mich hochinteressant, übrigens nur ein kleiner Einschub, mit dem Interessantesten war für mich, was an den Stubenwänden der Teifinger Haushalte gehängt ist. Da ist der Spruch gehängt, Jesus errette mich jetzt, haben wir doch schon erstaunt. Aber du hast auch gesehen, was das für ein Kampf ist und wie das Leben etwas sein kann. Und da siehst du, wie die Leute früher noch normaler waren. Sie haben gewusst, dass hier ein lebendiger Gott ist. Und heute ist es einfach so, dass die Täuschung des Teufels durchschlägt bis in letzte Konsequenz. Und jetzt muss man fragen, wie? Wenn der Jesus sagt, in der Endzeit wird die Täuschung besonders schlimm sein. Für mich ist die schlimmste Täuschung, die es überhaupt in diesem ganzen Universum gibt, auf dem ganzen Erdball, ist letztendlich, wenn man Matthäus 5, 29 nicht mehr sieht. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren gehe, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Man muss das einfach nüchtern sehen. Wenn der Teufel den Leuten vernebelt, dass es, so wie es in der Schrift steht, einen Tod gibt, der Tod ist ja eine Folge des Sündenfalls. Wisst ihr, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, schon wenn ein kleines Kind krank wird, oft kommen der Kinder schon mit Gelbsucht auf die Welt oder mit Krankheiten, schon wenn ein Kind krank wird in der Wiege, ist das eine Folge vom geistlichen Tod. Alle Krankheit, alles ist eine Folge vom geistlichen Tod. Und wir können dem nicht entfliehen. Und das Altern, das geht so schnell und dann kommt das Elend, dann kommt das raus. Das heißt, dieser geistliche Tod, die Folge für den Körper, dass wir zerfallen, so sagt die Bibel, der äußere Mensch zerfällt, das sieht doch jeder. Und dann verdrängt jeder, man will das nicht wahrhaben, dass es irgendwann zu Ende ist und irgendwann machen wir die Augen zu und dann sagt die Bibel, danach aber das Gericht. Es ist dem Mensch gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Und die Bibel sagt, wer darf letztendlich in den Himmel, der geschrieben ist im Buch des Lebens des Lammes. Und dann beschreibt Offenbarung 20 eben etwas Furchtbares, das wirklich der große weiße Thron, wo Gott sagt, jeder, der nicht im Buch des Lammes geschrieben ist, wird in die ewige Verdammnis geworfen. Und das ist etwas Schreckliches. Und jetzt kann man darüber streiten, wie das alles ist, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern es ist schrecklich. Und wenn es dem Teufel gelingt, die Menschen zu täuschen, dass sie das nicht sehen, dass danach ein Gericht ist und dass der Herr Jesus gekommen ist, um mich vor dieser Verdammnis zu retten, wenn das ein Mensch nicht sieht, das ist die bösartigste Täuschung, die es überhaupt gibt. Wenn dann ein Mensch einmal in der Ewigkeit die Augen aufmacht, und das wird sicher die brutalste Enttäuschung sein, die es gibt. Da brauchen wir gar nicht philosophisch oder theologisch drüber rumdiskutieren. Das ist das Schlimmste, da brauchen wir gar nicht reden. Das sind auch unsere kleinen Wehwehchen, die wir hier haben, unsere kleinen Nickeligkeiten, die sind alle zweitrangig. Die Enttäuschung, das wird das Schlimmste sein. Wenn der Mensch einmal aufwacht und dann plötzlich der Schreck ihm in die Glieder fährt und dann merkt, ich habe es wohl kaputt gemacht. Aber die Bibel sagt, in dieser Welt gibt es noch mehr Dinge, die sind genauso böse. Sie sagt zum Beispiel in Matthäus 6, 24, ich kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Und sie redet dann auch vom Betrug des Reichtums. Man muss einfach mal nüchtern sachlich sehen. Wohlstand und Geld und auch Reichtum sind letztendlich etwas, das, Erführungszeichen, relativ ist. Das heißt, es ist nicht beständig. Ich habe vor 11 Jahren ein neues Auto gekauft. War das schön, wo das Auto keinen Rost hatte, ganz nagelneues Auto, das war wunderbar. Es sind nur 11 Jahre ins Land gegangen, jetzt muss ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich wechsle das Auto oder ich bekämpfe den Rost. Das ist einfach normal, wisst ihr, der Rost nagt an unserem Normalen und die Motten nagen auch. Früher haben die Alten immer Mottenkugeln in den Schrank geworfen, ich weiß auch nicht, ob man das heute noch macht, aber die Motte zerfrisst die Kleider. Das heißt, das ist alles vergänglich. Und wenn du wissen willst, wer am meisten zerfällt, dann musst du in den Spiegel gucken. Dann musst du nur mal gucken, wo ist denn das, der frische Tag, das frische Gesicht, das Blühende, was ist denn draus geworden? Runzelgesicht, geht mir ja auch so. Also ich muss immer nur lachen. Zu mir hat mal eins meiner Kinder gesagt, wo wir vor Freizeit waren, da war ich noch wesentlich jünger, war ich noch in die 40, also unter 40, hatte aber schon graue Haare und ich stand dann im Tor, mir hat Fußball gespielt und hat relativ umgetrieben. Bei den Freizeit, da war immer der Samstag, der Spieltag, und da haben wir dann Freizeit gehalten und richtig Fußball gespielt, aggressiv und dynamisch. Und dann sagt eines von meinen Kindern zu mir, komisch, sag ich, was ist komisch, dass da so ein Opa im Tor steht. Weiße Haare, wisst ihr, man lacht, aber Leute, wisst ihr, was das heißt? Was bedeutet das? Weiße Haare. Bedeutet was ganz Einfaches. Aus schwarz wird weiß, aus jung wird alt, aus lebend wird tot. Der Tod ist wie ein Damoklesschwert. Wisst ihr, was ein Damoklesschwert ist? Das ist ja aus der Mythologie, aus der Griechischen, ist ja ein Schwert gewesen, das nur seit einer Faden noch hängt. Und man hat nie gewusst, wenn der Faden kracht und das Schwert fliegt auf dich runter. Das ist ja ein Sprichwort geworden auch in der westlichen Welt. Es ist eine dauernde, wie soll ich sagen, Unsicherheit. Du weißt nie, wenn es losgeht. Du kannst auch nie sagen, die Alte trifft es und die Junge nicht. Wenn ich heute sehe, wir hatten jetzt einen Fall. Mich fragt jemand, kennst du den, der hier gestorben ist? Ich sage, ja, den kenne ich. Und er hat gesagt, ist schon ein Nachbar von mir gewesen und hat darüber runtergeschwätzt. Und als ich dann die Todesanzeige sehe, bin ich erschrocken. Es war nicht mein Nachbar, es war sein Sohn. Der ist gleich alt wie ich. Und er denkt, hoppla. Also man sieht einfach, der Tod ist da und diese Täuschung und auch das, was hier in der Welt ist, dieser Sündenfall und die Folge davon, zerstört unseren Wohlstand, sie zerstört unser Leben und sie zerstört uns. Das ist was, wenn man darauf sein ganzes Vertrauen setzt, dann ist man irgendwann betrogen. Und der Hiob, den ich sehr schätze, der Hiob war zwar verdrillt manchmal, aber er hat tiefe Gedanken. In Hiob 14 sagt er, der Mensch von der Frau geboren, und da gibt es keinen von uns, der nicht von der Frau geboren ist, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf, verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. So ist unser Leben. Es geht rum wie nichts. Und man muss das einfach sehen, wenn ich jetzt das mir nicht bewusst bin, dass das Leben wie ein Geschwätz, sagt die Bibel an anderer Stelle, vorbeigeht, dass der Wohlstand zerbricht, dass das alles weggeht und dass mein Lebensglück auch nur kurz ist. Irgendwann, wisst ihr, das ist das immer, wenn dann die Panik kommt, wenn dann Menschen, die älter sind, das ist ja Midlife-Crisis, die plötzlich an einem bestimmten Punkt merken, uns ist etwas raus. Und das versucht man mit aller Gewalt, das zurückzuholen, was raus ist. Und dann in der Regel geht man in die Sünde, weil das kann man nicht tun, ohne sündhaft zu sein. Und dann zieht man alle Register. Ganz selbst die Welt ist gar nicht so dumm. Es gab vor Jahren einmal ein Lied vom Udo Jürgens, das heißt, mit 66 fängt das Leben an. Und da hast du was ganz Einfaches gemerkt. Das war nichts anderes wie die Aufarbeitung dieser Tatsache. Weil die Welt ist gar nicht so dumm. Die blickt oft besser wie die Gläubiger, was hier überhaupt geht. Aber mir geht es darum, diese ganzen Dinge sind etwas, die können zu einer furchtbaren Enttäuschung führen, weil ich nämlich durch das getäuscht werde. Wir leben, wie wenn wir ewig hier auf der Erde werden würden. Wir leben, wie wenn wir nicht krank werden würden. Wir leben, wie wenn wir nicht alt werden würden. Wir leben, wie wenn der Wohlstand bleiben würde. Wisst ihr, ihr müsst euch einmal mit auseinandersetzen, wenn Diktaturen kommen. Und die größte Diktatur steht vor der Tür, das antichristliche Reich. Wenn diese Dinge kommen, ihr müsst wirklich einmal gucken, was da passiert. Dann ist ruckzuck unser ganzes Lebenswerk, unser ganzes Lebensbild, alles, was wir uns aufgebaut haben, ist ruckzuck weg. Frag doch einmal die Geschwister, die selbst als Gläubige, die aus dem Osten fliehen mussten, aus Ostpreußen oder sowas. Frag doch die mal, was war. Die hatten blühende Höfe. Es waren Großgrundbesitzer teilweise. Die hatten wirklich Wohlstand ohne Ende. Jetzt sind sie da rübergekommen als ärmer wie ein Kirchenmaus. Müsst ihr euch vorstellen. Das kann so schnell passieren. Und wenn ich jetzt auf diese Dinge meine ganze Hoffnung setze, dann wird diese Täuschung, wenn sie auffliegt, wenn es nämlich nicht funktioniert, zur Katastrophe werden. Frag doch mal Leute, die im Krankenhaus arbeiten oder Leute, die im Altersheim, meine Tochter, durch das kriege ich ein bisschen Einblick, meine zwei Töchter schaffen beide im Gesundheitswesen, da siehst du ganz einfach, dass der Mensch anfällig ist. Und du siehst dann, wenn er krank wird, dann ist er schon geschockt. Und irgendwann geht's dem Elend entgegen. Das ist die Frage, was ist das? Aber auch die Jungen. Wisst ihr, ich hab einen relativ, sagen wir, anspruchsvollen und manchmal auch einen unangenehmen Job gehabt in meinem Beruf. Und was ich auch gelernt habe, das war Prediger 9,11. Ich sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Da steht Eid im Hebräischen, das ist dieser Zeitpunkt, das ist wie im Neuen Testament oft, nicht immer synonym, die zwei Sprachen, wie das Kairos. Es kommt auf den Zeitpunkt an, dass es funktioniert. Wisst ihr, und du kannst noch so intelligent sein, du kannst noch so gut ausgebildet sein, du kannst alles haben. Wenn die Umstände nicht stimmen, hast du keine Chance. Wisst ihr, wenn man dann mit jungen Leuten redet, ich mache das manchmal, dass ich mit jungen Leuten rede und die erzählen mir ihre Zukunftsvorstellungen. Da muss ich sagen, hey, tu langsam. Ob das so kommt, wie du mir erzählst, ob das wirklich so passt. Prediger 9,11. Wenn die Umstände funktionieren, ja. Wenn die Umstände nicht funktionieren, nein. Da kann sein, du kriegst Probleme, du kriegst Schwierigkeiten, du gehst durchs Elend. Das weiß man nicht. Wenn ich jetzt da drauf, zum Beispiel auf meine Ausbildung, auf meine Intelligenz, auf das, dass ich alles gut kann und so, meine Hoffnung setze und es kommt nicht so, weil die Umstände nicht passen. Und die Bibel sagt ganz klar, nicht der Beste kriegt den besten Job. Dann kommt die Täuschung raus. Und das ist Enttäuschung. Und dann ist der Mensch ein Elend. Und das Zweite ist, die Bibel steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Viele Männer machen sich Götter, weiblichen Geschlechts. Sie heiraten. Und das ist doch schön, wenn man die Frau heiratet, die Traumfrau ist. Das ist wunderbar. Bloß auch die wird alt. Wisst ihr? Aber das wird langweilig. Das meine ich. Aber wenn da nicht mehr da ist als so ein bisschen Begeisterung, dann war es schwierig. Wisst ihr, wenn mir jemand sagt, er hält es nicht mehr aus, oder es hat nicht zu mir persönlich gesagt, aber das ist ein Bericht, den ich gelesen habe, wenn jemand sagt, er hält es nicht mehr aus, und zwar die Frau, wie der Mann die Suppe schlürft, dann wird das schwierig. Wisst ihr, wenn ich meine Kinder zu Götze mache, wenn ich meine Frau oder meinen Mann zum Götze mache, dann irgendwann stößt Gott dieses Götzebild um und dann kriege ich ein Problem. Aber kein Gleis. Und dann kommt die Enttäuschung. Aber die kommt nur, weil ich vorher getäuscht war. Vom Teufel, der mich blendet und mir diese Dinge in den Mittelpunkt schiebt. Und Gesundheit habe ich vorher schon erwähnt. Die Bibel sagt in 2. Mose 15, 26, wenn du Gott dienst, kommt keine der Krankheiten Ägyptens auf dich. Das ist eine Verheißung für Israel, nicht für den neuen Bund. Aber etwas ist klar. Die Krankheiten Ägyptens, die sind da. Und Ägypten ist die Welt. Die Welt ist vom Sündenfall geprägt. Wir haben die Krankheiten Ägyptens, wir haben die Seuche. Müssen wir mal gucken, wie... Also ich sage gar nichts zu dem Wort Epidemie oder Pandemie, wie die kommt. Die werden da politisch oder, sagen wir, durch bestimmte Kreise systematisch gesteuert. Aber du hast ja ganze Welle. Du kommst ja gar nicht mehr mit, was für eine Seuche gerade da ist. Gestern hat jemand was erzählt oder heute, ich weiß gar nicht, wann es war. Ich bin gar nicht mitgekommen und denkt, ja, was für eine Seuche meint er jetzt? Welche ist jetzt gerade wieder da? Das heißt, du kannst nicht einmal mehr die Seuche lokalisieren, so gehen die wie Welle über die Menschen drüber. Und wenn du dir nicht bewusst bist, du lebst in einer Welt, die ist ein vollkommenes Elend. Und wenn die Täuschung mal aufliegt, dann brechen die Leute zusammen. Und dann kommt es zu dem, was ich das Schrecklichste finde, was es gibt. Und da sind immer Dämonen beteiligt, dann kommt es zu Selbstmord. Und das ist das, was der Teufel will. Der Lügner von Anfang an will durch Lüge und Täuschung morden. Ich meine jetzt nicht einen Selbstmord, der in der Umnebelung oder um Nachtung geht, das ist ein medizinisches Problem. Sondern ich meine, wenn jemand im vollen Bewusstsein, der nicht psychisch krank ist, der normal ist, sich umbringt, das ist immer Finsternis. Also nicht medizinisch, das ist ein Thema für sich. Aber hier haben wir ein Elend ohne Ende. Oder wenn ich etwa dem größten Götze in dieser Welt diene, der heißt Ego, der heißt Ich, wenn ich diesem Götze diene und plötzlich stößt man diesen Götze vom Podestchen. Ich bin einmal einem ganz großen Bankmanager begegnet, im Aufzug eines Hauses. Er hat mich gekannt, ich habe ihn gekannt. Und es war die Stunde seiner sanften Verabschiedung. Soll ich sagen, Rauswurf? Es ist alles edel abgelaufen, aber es war nichts anderes wie ein Entferner einer verdienten Persönlichkeit. Und dann habe ich den Mann im Aufzug gesehen. Ich habe so ein Häufle Elend noch nie gesehen, mit seinem Streusel in der Hand. Der große Mann, der gefürchtet war vor allem, ist da gestanden wie ein Häufle Elend mit seinem Streusel in der Hand. Da müssen wir mal die Politiker angucken. Ich habe schon die Mühe gemacht, Biografien von Politikern nach dem Krieg zu lesen. Wenn du siehst, wie das ausgeht oder wo das endet, das ist brutal. Da siehst du erst, was die Alten gesagt haben. Die Alten haben immer gesagt, der Teufel verspricht viel, hält wenig und am Schluss nimmt er dir alles. Das siehst du absolut live, wenn du das Leben beobachtest. Und wenn er dir dann alles nimmt, ist dann das Elend, wenn du in die Ewigkeit gehst. Und Luther hat übersetzt im Psalm 90, 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Schlachter hat genau übersetzt, lehre uns zählen unsere Tage. Wenn ich das aus dem Blickwinkel verliert, dass ich sterben muss, dass es alles nur eine vorübergehende Sache ist und dass das, was hier uns oft auch die anderen vortäuschen, wisst ihr, darf nicht vergessen, dass der lateinische Name vom Teufel Luzifer ist. Das ist der Lichtbringer, der, wo Licht hat, der täuscht, der das Licht der Welt nachahmt, der mir schillernde Dinge bringt. Warum denkt er, warum die Großstadt alles bei Nacht so beleuchtet ist? In Wirklichkeit ist hier eine dreckige Dunkelheit, aber es wird beleuchtet. Und der Mensch zu täuschen, wenn diese Täuschung mal auffliegt, dann ist aus. Und genau das Gleiche ist Schönheit, Kleider, die Motte werden sie zerfressen, die Schönheit wird vergehen. Du musst dir immer vorstellen, ich habe mir das schon vorgestellt, wenn du irgend so eine ganz schillernd schöne Person siehst, Mann oder Frau, in der Geschichte. Ich bin ein Geschichtsmensch. Und ich sehe das in der Geschichte und dann sehe ich, wenn ich schon gestorben, 2008, dann muss ich mir sagen, guck mal, dieses herrliche Bild von diesem Mensch, was ist er jetzt? Das Fleisch ist schon weg, sind nur noch Knochen. Mehr wie Knochen sind nicht mehr da. Zerfressen. Und von daher, Habe ich die Ehrfurcht vor Intelligenz? Habe ich die Ehrfurcht vor Schönheit? Die Ehrfurcht vor Können völlig verloren? Weil ich sage, warte nur ein Weilchen und es ist vorbei. Aber was furchtbar ist, und die Bibel redet ja vom Betrug des Reichtums, was furchtbar ist, wenn das alles zerstört wird. Gerade ich denke gerade an Reichtum, auch an die wunderbare Gehöfte im Osten, wenn du das siehst. Gell? Und wir sind ja bei weitem nicht in dem Kaliber, aber wenn du uns jetzt zum Beispiel zwingen würdest, nur mit einem Rucksäckchen zu fliehen, ja, was ist dann? Was bleibt dann übrig? Was haben wir dann? Was haben wir dann? Merkt ihr, der Teufel hat uns so programmiert, dass wir auf das bisschen Wohlstand, auf das bisschen Bürgerlichkeit, auf das bisschen Intelligenz, auf das bisschen Schönheit, auf das Kurzfristige völlig programmiert sind. Aber wenn das dann letztendlich durch Gerichte Gottes, die ja in der Endzeit kommen werden, wenn das alles zusammenbricht, dann kommt die Enttäuschung der Enttäuschung. Dann kommt die ganz große Enttäuschung. Und wenn man dann noch stirbt und macht die Augen in der Ewigkeit auf, dann ist die Enttäuschung perfekt. Wisst ihr, und die Bibel sagt, warum geht das überhaupt? Sind wir alle so dumm? Nö, wir sind nicht dumm. Die Bibel sagt nicht, dass der Mensch dumm sei. An mancher Stelle sagt sie es, dass der Mensch dumm ist. Aber so vom Grund, von der Grundtendenz kommt es nicht von der Dummheit. Es gibt auch sehr intelligente Menschen. Sondern es kommt von Römer 3, Vers 4. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Wir haben vom Sündenfall her diese Lügenatur in uns. Und ich habe bei mir selber festgestellt, dass ich dazu neige, mich selber anzulügen. Man lügt sich gern an. Und wenn die Täuschung einmal auffliegt, wenn es einmal rum ist und ich merke plötzlich, war alles nur ein Geschwätz. Ich hab denken müssen, wo der Harald uns die Geschichte gelesen hat, wo der Mann sagt, viel mehr gibt es von mir nicht zu sagen. Was für ein Drama, wenn wir am Schluss sagen müssen, ja, viel mehr gibt es für uns nicht zu sagen. Wisst ihr, und ihr müsst euch sehen, ich habe es zwei oder dreimal mitgemacht. Du hast irgendeine Position erreicht, wo du, ich sage es mal so, ein Monopol hast, wo du eine gewisse Macht hast. Und da kommt eine kleine politische Änderung und deine Macht ist weg. Du bist ein Nichts mehr innerhalb von Sekunden. Und was ist dann? Was bleibt dann übrig? Es ist Gott so schnell, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ein kleiner Skandal und dem Teufel ist das eine Kleinigkeit, die Menschen in die Falle zu locken, neues vorbei. Und die Bibel sagt ganz nüchtern sachlich, für den Mensch, der noch nicht wiedergeboren ist und gerettet ist, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, aus diesem Dreck und Elend herauszukommen. Und als der Jesus kam, Markus ist wohl zeitlich das erste Evangelium, Matthäus steht zum Anfang, weil Israel zuerst evangelisiert wird. Aber gehen wir mal davon aus, dass Markus vielleicht das erste Evangelium war. Und dann wäre die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, und der erste Befehl, den er gehalten hat, Markus 1, Vers 15. Und dort steht, die Zeit ist erfüllt. Da steht Kairos, das heißt, der Zeitpunkt ist jetzt da. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Kairos heißt nicht immer der göttliche Zeitpunkt, aber es heißt der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt da und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Man hat nur eine Chance. Apostelgeschichte 26, 18, da haben wir sich wegbekehrt von der Finsternis, wegbekehrt vom Teufel, wegbekehrt und Bekehrer. Was ist Bekehren? Das hat der alte General von Fiebern, der war ein Militarist. Der hat das Säbel noch umgeschnallt gehabt. Zur Zeit des Kaisers, zu Wilhelms Zeit, und er hat gewusst, was das ist. Der war quasi der Verteidigungsminister oder was Ähnliches. Der hat gesagt, Bekehrung, einer der größten Evangelisten, den Deutschland je hatte. Er sagte, Bekehrung heißt, stillgestanden, kehrt um, Marsch. Schreifer, ich drehe um 180 Grad. Ich ändere mein Leben und nehme die Erlösung an. Ich sage plötzlich zu Gott, du hast Recht in allem. In allem hast du Recht. Ich bin ein Sünder, ich fahre in die Hölle, diese Welt ist ein Elendsding, alles, was ich meine Hoffnung drauf, auf alles, auf was ich meine Hoffnung setze, es ist tönern und kann zusammenbrechen. Ich komme als elender Sünder und nehme die Erlösung als dein Geschenk kostenlos aus Gnade an. Und dann beginnt die Revolution. Und die Bibel sagt ganz klar, es ist die einzige Hoffnung, die ein Mensch in dieser Welt hat. Er hat sonst keine. Wenn jemand nicht bekehrt ist, hat er keine Hoffnung in der Welt. Ist alles nur Spiel und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zusammenkracht. Beim einen schneller, beim anderen weniger. Das ist auch wichtig für die Kinder von uns Gläubigen. Wisst ihr, Kinder von Gläubigen haben es schwer. Meine Töchter haben mir immer erklärt, deine Tochter zu sein, ist unendlich schwer. Sag ich, ich weiß, es ist schwer. Aber trotzdem, es muss jeder diesen Weg gehen. Und wenn jemand den Weg nicht geht, dann kracht irgendwann das ganze Gebilde zusammen. Das müssen wir den Leuten sagen, das müssen wir auch unseren Kindern sagen. Wenn du jetzt sagst, die Frommen gehen mir auf den Nerv, ich will jetzt in die Welt, sagen, ja, wenn du in die Welt gehst, du musst halt wissen, was das heißt. Irgendwann wirst du sterben, irgendwann ist das Gericht und irgendwann bricht auch dein Lebenswerk zusammen, weil so wie es war, wird es nicht mehr bleiben. Und die Bibel sagt ganz klar, und das ist etwas, was die Leute einfach nicht begreifen. In der Offenbarung steht, dass der Teufel hinausgeworfen wird aus dem Himmel, Offenbarung 12. Und dann ist der Teufel in der Person des Antichristen, wahrscheinlich ist der perfekt besessen. Ich weiß nicht, wie das geht. Die Bibel beschreibt manche Dinge nur bildlich. Dann ist der Teufel zumindest auf dieser Erde. Gegenwärtig. Und da möchte ich nicht sein. Wisst ihr, das heißt, es kommt keine gute Zeit, sondern die schlechte Zeit, der kommt erst. Und wenn ich dann nicht letztendlich der Herr Jesus habe, der Sieger ist über Leben und Tod, der den Teufel besiegt hat, der allein der ist, der Weg in den Himmel aufgemacht hat durch sein Blut, wenn ich den nicht habe, dann bin ich verkauft. Aber wenn ich den habe, dann ist es egal, ob eine Bombe auf mich fällt. Dann ist egal, ob ich sterbe. Dann ist egal, ob ich krank werde. Das spielt keine Rolle. Weil ich habe dann die Hoffnung der Ewigkeit in mir. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Einzige, was ein Mensch hat. Das hat er nichts. Jetzt können wir sagen, wunderbar, dann musst du dich nur bekehren, dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles wunderbar. Entschuldigung der Ausdruck, aber es ist leider nicht so. Ich habe heute Morgen in der stillen Zeit Josua gelesen. Und bei Josua ist es ja so, da kommt eine der großen Enttäuschungen, beginnt, nachdem sie Jericho im Triumph eingenommen haben, kommt die große Enttäuschung, als sie Ai nicht einnehmen können, weil Gebanntes da war. Und dann kommt die ganz große Enttäuschung, als die Gibeoniter sie in die Falle locken und sie überlisten, weil sie den Herrn nicht gefragt haben. Und da haben wir eigentlich schon Vollprogramm für die Gläubigen. Es passiert plötzlich, dass Gläubige, die wieder geboren sind, die Gotteskinder sind, für die das ganze Thema, was ich jetzt gerade abgehandelt habe, eigentlich kein Thema sein sollte, weil sie den Durchblick haben, weil sie Gotteskinder sind, weil sie Hoffnung für die Ewigkeit haben. Plötzlich beginnen Gläubige genau die gleichen Enttäuschungen zu erleben, weil sie getäuscht wurden. Und zum Beispiel, was ich festgestellt habe, eine der bösesten Täuschungen im Leben der Gläubigen ist, wenn man die Selbstverwirklichung, die in der Welt nicht geklappt hat, dann versucht, auf die Welt zu übertragen. Von daher würde ich viele Werke, auch Missionswerke, würde ich schließen. Ich weiß, dass wenn ich so einen Satz sage, kriege ich wieder Feinde, aber ist egal. Andere Missionswerke, die musst du aufblühen lassen. Aber es gibt vieles in dieser Welt, das ist nur Selbstverwirklichung, das ist gar nichts. Aber wenn das einmal zusammenbricht, dann kommt das große Elend. Dann hast du plötzlich Missionare, blühende Leute, die dann, ich sag's mal so, alles zerstören und abhauen und ihre Familie zerstören, ihre Ehe zerstören, alles zerstören. Wisst ihr, ich habe Missionare gesehen, die hat ihre Frau grün und blau geschlagen. Du besuchst einen Gläubigen und dann siehst du plötzlich die Frau der Feilchen. Die ist nicht gegen den Türrahmen gerannt, das war der Mann. Und ich kenne zwei konkrete Fälle von Missionarsfamilie, wo genau das passiert ist. Und da musst du dann nüchtern und sagst, oder ein Missionar sagt immer ganz offen, ich habe gar keine Berufung. Er denkt, lieber Mann, du hast Nerven. Du hast Nerven. Ich gehe, weil in der Bibel steht, Matthäus 28, geh. Er sagt, du hast keine Berufung. Der Mann hat Nerven wie Drahtseil, das würde ich nie riskieren, nie. Und da kann bei Gläubigen genauso was zerstört werden. Oder Berufung. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, diene ein jeder mit der Gnadegabe, die er erhalten hat. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was ist meine Gnadegabe. Wehe, wenn ich eine Illusion habe. Und da gibt es so viel Unsinn, wenn ich manchmal sehe, was andere Gläubige zu einem anderen sagen, oh, du hast da eine Berufung. Wo ich sagen muss, Entschuldigung, da Da gilt immer noch Apostelgeschichte 15. Wenn eine wirkliche Berufung da ist, dann passiert durch der Heilige Geist etwas. Dann passiert das der Heilige Geist und wir. Dann zeigt es Gott nicht einem, sondern ganze Kette, eine ganze Gruppe. Dann zeigt er es der ganze Gemeinde. Und dann hast du plötzlich ein einheitliches Zeugnis. Das habe ich oft genug erlebt. Du hast ein einheitliches Zeugnis. Und dann kommt das Ja. Wenn es nicht da ist, Vorsicht. Ganz stark Vorsicht. Wenn man hier sich dann etwas verrennt und dann kommt die Enttäuschung, dann beginnen die Leute am Herr Jesus zu verzweifeln. Ist aber falsch. Da kann doch der Herr Jesus nicht dafür, wenn ich mich vom Teufel habe täuschen lassen. Und der Teufel täuscht die Gläubiger auf diesen Sektoren. Und in 1. Korinther 4 ist vielleicht, Korintherbrief ist ja der Brief auch dieser Dinge, sagt Paulus, ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Geschwister, wir müssen das einfach akzeptieren. Ich weiß inzwischen, dass ich mich nicht beurteilen kann. Ich kann mich beurteilen, wenn ich in den Spiegel gucke, ob ich die Haare waschen muss. Das kann ich beurteilen. Ich kann beurteilen, ob ich jetzt meinen Bart schneiden muss. Das kann ich noch beurteilen. Manchmal hat auch meine Frau da eine andere Meinung. Es ist die Frage, wer beurteilt es richtig, sie oder ich? Aber ich bin mir immer etwas völlig inzwischen im Klaren, dass ich geistlich mich selber nicht beurteilen kann. Wenn der Paulus nicht in der Lage war, sich zu beurteilen, ja, wer bin ich? Sondern ich bin genauso darauf angewiesen, dass der Herr mich beurteilt. Und genauso mit der Gnadengabe, mit der Berufung, mit der eigenen Einschätzung. Und da gehört dazu, was in Römer 12 geschrieben steht, dass wir auf Bescheidenheit bedacht sein sollen. Das heißt, ich muss einfach nüchtern sachlich feststellen, Herr, beurteile du mich. Aber jetzt kommt was, die Folge davon, ich habe das lange nicht bedacht. Ich habe immer gedacht, ja, selber beurteile. Falsch, der Herr muss es tun. Dann wurde mir aber plötzlich etwas klar, das hat mir der Herr langsam klar gemacht. Wenn du dich nicht einmal beurteilen kannst, der du dich ja so gut kennst, wie willst du dann deinen Nächsten beurteilen? Wie willst du deinen Bruder und deine Schwester beurteilen, die neben dir sitzt, wenn du nicht einmal dich beurteilen kannst? Da wurde mir klar, dass wir in einer völligen Abhängigkeit dem Herrn Jesus gegenüber leben müssen, sonst kriegen wir nur Enttäuschungen. Wisst ihr, wobei ich jetzt nicht einmal sage, dass manche Enttäuschungen nicht passieren, dass hier wirklich vielleicht sogar berechtigte Hoffnung war, die enttäuscht wurde. Aber vieles ist Blendwerk des Teufels, weil er mir etwas einredet, um mich fertig zu machen. Und dann kommt natürlich das, 1. Korinther 4,4, ganz wichtig, und 1. Korinther 4,6 noch wichtiger. Nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Wir haben die Apostellehre. Wir haben ganz klar das Wort Gottes, was gelehrt werden soll. Wenn ich sehe, wie viele Menschen zerbrechen am Evangelium, weil sie über das Geschriebene hinausgeht. Ich habe Leute gehabt, die haben ihren Beruf aufgegeben. Das eine war eine Lehrerin, der andere war ein Spitzerverkäufer. Also keine Sensibelchen, sondern es waren hochkarätige Leute. Die haben aufgrund von falscher Lehre, wenn man über das Geschriebene hinausging, ihre Berufe an den Nagel gehängt. Wisst ihr warum? Sie waren voll beschäftigt. Sie haben gar keine Zeit mehr gehabt, um letztendlich zu leben, weil sie die ganze Zeit die Dämonen abgewehrt haben. Was für ein Unsinn. Was steht das in der Bibel? Wisst ihr, unsere religiöse Ader, auf der spielt der Teufel Klavier. Er schießt die feurigen Pfeile rein und heizt die Gläubigen an, dass sie dauernd Vorstellungen haben, die nicht biblisch gedeckt sind. Und die haben mir auch gewöhnt. Und es hat mir wehgetan, weil ein paar von meinen Dingen, die ich geliebt habe, sterben mussten. Alles, was nicht der Schrift glasklar fixiert ist, weg. Es tut weh. Einfach weg. Im Zweifel stehen lassen. Sage, Herr, du machst es richtig, ich überlasse es dir. Ich verstehe es nicht. Wenn du mir es nicht zeigst, ist nicht mein Problem. Wisst ihr, und hier wird man getäuscht, und zwar vom Teufel. Und da kommt natürlich noch das Menschliche dazu. Wisst ihr, was für mich immer noch das größte Drama in der ganzen Heiligen Schrift ist? Menschlich. Wenn ich Barnabas, Johannes, Markus und der Paulus sehe, die drei, da geht mir ein Stich durchs Herz. Nur aufgrund vom Menschlichen. Weil der Johannes Markus ein bisschen verwandt war mit dem Barnabas und weil er für den Kerl ein Faible hatte, wird eine der gesegnetsten Beziehungen, eine der gesegnetsten Dienstgemeinschaften in der Heiligen Schrift zerstört, nämlich zwischen Barnabas und Paulus. haben wir immer ausschüttet. Wisst ihr, und sobald das menschliche Element bei uns reinkommt, wird es schwierig. Und der ganze Korintherbrief, die ersten drei Kapitel, redet ganz massiv, vor allem Kapitel 1, Kapitel 3, davon, dass er sagt, ich bin des Kephas, ich bin des Paulus. Wisst ihr, sobald wir beginnen, Gruppe zu bilden, sobald wir beginnen, Clique zu bilden, sobald wir unseren Menschen hängen, beginnt das Elend. Die Bibel sagt bloß, dass ich einem nachfolgen soll, dem Lamme Gottes, dem Herr Jesus. Die Bibel sagt bloß, einer gibt mir die Fußstapfen vor, wo ich hinterher marschiere. Er, doch nicht die Menschen. Ihr alle seid Brüder, sagt er. Gott gibt Berufung und alles, das ist alles okay. Aber ich folge doch ihm nach und doch nicht den Menschen. Sobald ich beginne, mich auf Menschen zu fixieren, kommen diese Enttäuschungen. Und da sollte man vorsichtig sein. In Sprüche 16, Vers 7 steht, wenn der Weg eines Menschen oder eines Mannes Gott wohlgefällt, sind selbst die Feinde mit ihm zufrieden. Wenn niemand mehr mit dir zufrieden ist, dann könnte es sein, dass die alle schief liegen. Es kann aber auch sein, dass du wirklich so schief liegst, dass keiner mehr mit dir zufrieden ist. Nicht einmal gar die Feinde, sondern selbst deine Freunde sind nicht mehr mit dir zufrieden. Deine Frau ist nicht mit dir zufrieden. Dein Mann ist nicht mit dir zufrieden. Deine Kinder sind nicht mit dir zufrieden. Es kann sein, die liegen alle schief. Schließe ich nicht aus. Es kann aber auch gerade umgekehrt sein. Du bist so daneben, dass nicht einmal mehr die Feinde braucht. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Wenn ein Mensch das nicht versteht, geistlich, auf das kommt es mir jetzt heute Morgen ganz stark an. Wenn das ein Gläubiger nicht versteht, wisst ihr, was dann passiert? Das habe ich erlebt bis zum geht nicht mehr im Lauf meines gläubigen Lebens. Ich bin jetzt immerhin im 36. Jahr gläubig. Dann kommt Hebräer 12, 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dann kommt die Bitterkeit, versteht ihr? Jetzt soll mir doch keiner erzählen, dass die Bitterkeit nicht kommt. Ich habe Dinge gehabt, wo ich den Krieg geführt habe, wegen mancher Lehre, die nicht biblisch waren. Da haben mich die liebsten Brüder, die mir sonst Honig ums Maul geschmiert haben, darf ich mal so sagen, die haben mich gnadenlos von hinten abgestochen. Nur diese Enttäuschung, da musst du sagen, wenn du wegen dem bitter wirst, dann bist du wieder getäuscht vom Teufel. Weil ich diene doch nicht deine Brüder, sondern ich diene doch dem Herrn. Und die Brüder sind Beiwerk und die Schwestern sind Beiwerk, aber die Hauptsache ist er. Und wenn er die Hauptsache bleibt, dann sind die anderen Sachen zweitrangig. Dann kannst du das auch ertragen, wenn dir jemand Böses tut. So erträgst du. Man kann das wirklich ertragen. Es darf keine bittere Wurzel kommen. Sobald diese Enttäuschungen in der Gemeinde zu einer bitteren Wurzel führen, muss ich in mich gehen und sagen, halt, Moment, warum bin ich enttäuscht? Ist es wirklich reell so oder ist es eine Täuschung? Wisst ihr, und das ist auch so, ich möchte es nochmal betonen. Wenn jemand mich enttäuscht, ich kann den nicht überzeugen. Zu mir sind schon Leute gekommen und haben gesagt, oh, ist das wunderbar mit der Teilung des Wortes, mit Schwärmerei und Charismatik und so. Jetzt muss man das denen doch nur sagen. Da sage ich, Entschuldigung, also so naiv. Wenn man nur jemand das sagen müsste, wie es ist, da hängt etwas dazwischen. Wisst ihr, wie das heißt, das Ding, was ich in der Ewigkeit wirklich immer gern sehen wollte? Seele. Ich möchte wirklich mal sehen, wie so ein Ding aussieht. Das würde mich echt interessieren. Falls man das sichtbar machen kann, ich weiß es nicht. Aber es würde mich schon interessieren, wie so eine Seele aussieht. Das ist die Seele des Menschen, wo das Ego sitzt, wo die Täuschung vom Teufel sitzt. Da gehört auch dazu, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt. Das muss man auch lernen zu ertragen. Wisst ihr? Ich habe einen Bruder gehabt, der ist in seiner eigenen Gemeinde zerbrochen. Ich könnte euch den Namen sagen, sage euch aber nicht. Und ich habe dann das Elend gesehen und ich habe dann einen heiligen Schluss vor Gott gefasst. Ich habe diese furchtbare Enttäuschung gesehen und ich habe gewusst, das ist ein guter Mann. Ich habe dann versucht, ihn aufzufangen und es ist gelungen. Es ist gelungen. Aber was haben wir für Erwartungen? Wir dürfen keine Erwartungen haben. Und je enger das Verhältnis ist, je weniger dürfen wir letztendlich die Erwartung hochschrauben. Und was wir vor allem nie haben dürfen, ist Idealismus. In Prediger 7, 16 steht, du sollst nicht zu fromm sein, du sollst nicht zu gottlos sein. Wisst ihr, Idealismus.
Idealismus ist etwas Tödliches, weil es kommt aus dem Fleisch. Idealismus heißt nicht umsonst Ideal, das ist das Totalbild. Das könntest du machen, wenn keiner von uns eine gefallene Kreatur wäre, wenn keiner von uns Fleisch hätte, dann könntest du das Idealbild aufrichten. Kannst du aber nicht, weil wir alle gefallene Kreaturen sind. Was sagt Jakobus? Irdisch, seelisch, dämonisch. Ist bei jedem Gläubigen auch die Tür offen. Als Redner macht sie zu. Wenn er sie immer zu hat, wohl dir, wohl mir. Wenn sie halt nicht zu ist, dann kommt halt das Elend ins Leben der Gläubigen hinein. Und dann kommt eben etwas, das hat mich auch erschüttert, als wir in der Bibelstunde den Hebräerbrief gelesen haben, wo die Bibel sagt, Hebräer 10, 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Da steht ein Wort, das man im Deutschen nicht übersetzen kann, weil wir haben eigentlich kein Wort für das. Das ist ausgedrückt, da steht Episynagoge und das meint das Hinaufversammeln. Also das meint praktisch das, was man innerlich tut, dass ich mit anderen Gläubigen, völlig egal, ob der mir gefällt, völlig egal, ob der mir nicht gefällt, völlig egal, ob ich ihn leiden kann, völlig egal, ob ich ihn nicht leiden kann, völlig egal, ob er die gleiche Lebenserschauung hat wie ich oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern dass wir als Gläubige beginnen, uns hinauf zu versammeln. Dass vielleicht jemand, der völlig anders ist wie ich, zum Beispiel mein Bruder gesagt, wenn wir zwei nicht gläubig wären, hätten wir nichts gemeinsam. Ich sage, das könnte sein. Mit dem, wo ich nichts Geringste gemeinsam habe, aber wir treffen uns, um uns innerlich hinauf zu versammeln. Durch das Blut Jesu, Hebräer 10, 19, ins innerste Heiligtum zu gehen. Und das ist hier gemeint, da sagt die Bibel, dass wir in eine Versammlung gehen. Das meint nicht oberflächlich, nur nicht mehr in die Versammlung kommen, das ist schon der letzte Schritt. Sondern innerlich beieinander zu sein und sich nicht mehr gemeinsam hinauf zu versammeln. Und das ist der ganze Grund, warum der Teufel täuscht, weil er das verhindern will. Und da muss ich anfangen, in mich zu gehen. Notfalls muss ich mich zurückziehen, muss sagen, Herr, lass mich es sehen, wie du es siehst, bis ich zur Ruhe komme. Und die Bibel sagt auch ganz klar, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue Gott von ganzem Herzen. Sprüche 3, 5. Ich darf auch den Intellekt nicht zu meiner letzter Autorität machen. Ich gehöre zu einem kleinen Bibelstudienkreis. Das ist intellektuell fantastisch. Wisst ihr, was geistlich für einen Wert hat, nach meiner Überzeugung? Kein wäre es vielleicht übertrieben, aber wenig. Wenn ich da mit einem alten Gläubigen, der von dem allem gar keine Ahnung hat, von Griechisch und was ich weiß, mit dem ganz normal schwätze und der mir eine alte geistliche Wahrheit weitergibt, dann habe ich 100-mal mehr. Gell, wenn man schaut, von dem, der Helmut hat mir das immer erzählt, ich habe auch Bilder von dem Mann, von dem alten Bruder Nepple. Wenn der zum Chefarzt gesagt hat, wenn der den Brustkorb, wenn man seziert hat, aufgemacht hat und gesagt hat, du machst denn da die Seele? Und der hat dann zum Chefarzt gesagt, Entschuldigung, wo ist denn Ihr Verstand? Das hat geistlich 100-mal mehr erbauliche Wirkung, wie wenn du intellektuell in die tiefsten Probleme rumbohrst. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen einfältig beginnen, dem Lamme zu folgen. Einfältig beginne, uns nicht mehr täuschen zu lassen. Einfältig sage, Herr, ich bin mir nichts bewusst. Aber weiß ich nicht, ob ich ein ganz großer Chaot bin? Wisst ihr? Und vielleicht ist der neben mir gar kein so großer Chaot, wie ich denke, sondern ich bin der Chaot. Oder, aber ich bin jetzt nicht der Chaot, er ist der Chaot. Ja, wer kann das beurteilen? Nur er. Wisst ihr, wir müssen lernen zu sagen, Herr, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Lass mich nicht mehr vom Teufel getäuscht werden, dass ich hier den Blick des Menschen habe, den Blick des Gefallenen, sondern dass ich den Blick Gottes habe. Und da gehört auch dazu, dass man sich in Lehre verrennt. Wisst ihr, ich habe gesehen, wie die Brüder sich die Schädel eingeschlagen haben wegen Lehren. Wenn ich am Telefon mit jemandem geredet habe, plötzlich kam die empörte Stimme. Du glaubst das? Sag ich, ja. Oh, war sie böse mit mir. Wie sag ich, du, biblisch? Hat gar keine Rolle gespielt, wisst ihr? Wenn man sich mal verrannt hat, spielt es keine Rolle mehr. Wenn du mal richtig drin bist. Und die Brüder sich die Schädel einschlagen, wer die Braut des Lammes ist, Israel oder die Gemeinde. Und sogar sagen, wer nicht glaubt, dass die Braut Israel ist, der steht nicht richtig vor Gott. Und man sagt, Entschuldigung, wenn ich zum Beispiel die Heilige Schrift ganz sachlich ansehe, dann finde ich das Thema gar nicht. In der Apostellehre gibt es nicht eine einzige Bibelstelle, die über die Braut redet. Die einzige Stelle indirekt ist die, dass Paulus im 2. Korinther 11, 1 und 2 sagt, ich habe euch als eine keusche Jungfrau Christus zuführen wollen, die Gemeinde, und das ist die Braut. Aber wegen dem einen Streit anzufangen oder Bruderschaften zu zerstören, ist völliger Unsinn. Wisst ihr, das sind diese Täuschungen. Und jetzt, ich sage es auch ehrlich, Du bist dann enttäuscht, aber das ist Blödsinn. Ich war völlig enttäuscht, als ein Bruder, mit dem ich 30 Jahre zusammengearbeitet habe, mir wegen einer einzigen Lehrfrage die Bruderschaft und die Freundschaft gekündigt hat, schriftlich. Und der hat noch gleich seinen Brief geschrieben, du brauchst ja nicht auf die Idee kommen, mir zu antworten. Das war dann gleich die brüderliche Hand, die er zurückgezogen hat. Ich habe natürlich 6 DIN A4 Seiten, schätze ich. Ich habe viel geantwortet, ich habe nie Antwort gekriegt. Du bist dann enttäuscht, aber es ist falsch. Da muss ich sagen, Herr, segne ihn, nicht mein Problem. Ich folge doch dir. Wenn der mit mir zufrieden ist, dann ist er nicht zufrieden. Herr, ist dein Wohlgefallen noch auf mir? Oder ist das schon das Zeichen, wenn die Brüder schon nicht mit mir zufrieden sind? Und ich habe so oft gesagt, dass die Brüder nicht mit mir zufrieden waren, aber die Feinde waren mit mir zufrieden. Und ich habe gesagt, dann stimmt es noch. Also wenn die Feinde noch zufrieden sind, dann geht es noch. Ihr begreift, was ich meine. Ich darf nicht nach mir gehen, nicht nach meinem Herz, nicht nach meiner Meinung und sage, Herr, wie siehst du es? Das treibt mich in eine unendliche Abhängigkeit dem Herr Jesus gegenüber und da werde ich so klein mit Hut, so klein. Weil ich selber nichts kann, weil ich selber nicht in der Lage bin und sage, Herr, ich mache bloß Chaos, hilf du, lass mich geistlich sein, lass mich erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, lass mich alles sehen, wie du es siehst, lass mich im Geiste wandeln, wie du im Geiste bist, lass mich die Heilige Schrift aufnehmen, dass ich sie verstehe und vom Wesen her umsetze. Hypostasis sagt das Wort, eine Realisierung, eine Verwirklichung, eine Substanz dessen, was Gott in der Erlösung gegeben hat. Und dann komme ich zu dem, was geistlich normal ist. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Ich habe jetzt aufgezeigt, wie der Enttäuschte untergeht in der Welt, wenn er sich nicht bekehrt. Ich habe jetzt aufgezeigt, wie der Gläubige in der Gemeinde frustriert davonläuft, weil er letztendlich überall die Enttäuschung erlebt. Aber was ist jetzt normal? Normal ist Epheser 4,11, wo die Bibel sagt, wir versammeln uns hinauf zu ihm, dem Haupt, der durch die Gelenke und durch die Handreichungen der einzelnen Glieder des Leibes Christi als Haupt, wie ein großer Dirigent, der Orchester führt, die ganze Gemeinde führt. Wisst ihr, nicht ich steht in der Bibel, sondern Christus. Galater 2, 19 und folgende, nicht ich, Christus. Das heißt, ich muss lernen, wegzugehen von meinen Vorstellungen, wegzugehen von meiner seelischen Umtriebe, ich sage ausdrücklich Umtriebe, hinzugehen zu ihm. Nicht ich, Christus, du Haupt, ist es dein Wille, dass das so läuft? Herr, du König der Könige, Herr der Herren, willst du das? Was bin ich für ein Rädchen in deiner Maschine? Wir müssen mal gucken, Hesekiel 1. Wo Gott sieht, wie die geistlichen Dinge ineinander laufen, die Räder und alles vom Geist beherrscht wird, ist ein Bild auf das, wie der Leib Christi funktioniert. Ist perfekt. Und wenn ich das lerne, hier den Blick wegzuwerfen und dann auch Römer 12 zu akzeptieren, die ersten 3 Verse, dass ich mich auf Bescheidenheit bedacht bin und wirklich der Wille Gottes suche und nicht meine Vorstellung, sondern was ist dein Wille, dann hören die Enttäuschungen auf. Wenn ich akzeptiere, dass er die Gabe zuteilt, was mache ich, wenn der Herr eine andere Gabe zuteilt, die ich gern hätte und ich kriege sie nicht und der hat sie? Was machen wir dann? Demut. Wisst ihr, warum bei Demut Mut dahinter steht? Wenn man da Mut dazu braucht, demütig zu sein. Das ist keine Kleinigkeit. Man denkt immer, Demut, Sanftmut ist weiblich, lasch, seelisch, von wegen. Demut und Sanftmut gehört letzter Mut dazu, es zu tun, geistlich. Und da gehört auch dazu, nicht mehr zu wollen wie Gott. Soll ich es anders sagen? Nicht frömmer zu sein, als Gott ist. 1. Korinther 4, 6, die Grenze der Schrift ist meine Absolutgrenze. Und 1. Korinther 4, 4, 2 Verse davor, dass ich mich selber vor ihm prüfen lasse und nicht mehr ich das Kriterium bin. Merkt ihr, da kommt es. Nicht ich wird real, wirklich real. Es wird real in meinem Leben. Da gehe ich runter vom hohen Ross. 1. Korinther 10, 14, wo die Bibel sagt, ich soll keine Idole, keine Götzen haben, auch keine Menschen. Ich muss vor jedem Idol runter, vor jeder Lehre, vor jedem Menschliches, sondern ich muss ihm, dem Lamme, folgen, wohin es geht. Und manche Sachen muss man offen lassen, da muss man hinterherlaufen. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder gesehen, wie ganze Bewegungen sich zerstreiten, ob die Entrückung bei Offenbarung 4, bei 11 oder bei 19 ist. Und ich sage, ihr lieben Brüder, die Bibel sagt es nicht. Rechnet doch lieber mit, dass im Schluss ist und bereitet euch auf das vor, dann kann euch nichts passieren. Wenn ihr im Wahn glaubt, dass euch gar nichts passiert und es kommt wie in Nordkorea, was ist denn los? Was sehen wir dann? Wisst ihr, die im Dritten Reich, die ins KZ gingen. Ich könnte euch Namen sagen, verführende Leute aus der Brüderbewegung, die sind im KZ gelandet. Was ist mit denen vor der Trübsal, die Entrückung? Wisst ihr, man muss nüchtern sein. Lasst uns doch lieber dem Herr uns zu Füßen legen und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, ich folge dir, wohin du gehst. Und wenn es ins Schlimmste geht, lasst uns lieber mit dem Schlimmsten rechnen und doch nicht die Schädel einschlagen wegen Lehren, wo man sowieso nicht 100% sagen kann. Paulus sagt, ich wusste unter euch nichts als Jesus. 1. Korinther 2,2, den Gekreuzigten. Als ihr vom Berg der Verklärung waret, heißt es, sie sahen nichts als Jesus allein, als Gott wirklich geredet hat. Wisst ihr, auf das kommt es mir heute Morgen an. Im Psalm 66,12 steht, dass Gott das Recht hat, Menschen über mein Haupt gehen zu lassen. Warum macht er das? Warum lässt er mich demütigen vor Menschen? Warum? Warum gehen Menschen über mein Haupt? Ich weiß es. Ich weiß es bei mir, um mich vom hohen Ross runterzuholen. Um mich auf ihn zu konzentrieren, dass ich sage, Herr, ich lasse die Menschen weg, ich komme zu dir. Psalm 77,11, ich will die Änderungen akzeptieren, die er getroffen hat. Wenn ich sicher bin, ihr kennt ja die Geschichte von Wilhelm Busch, für mich ungeheuer. Er steht in Essen, die Bomben sind gefallen, er steht in die Ruine seines Hauses, ist alles kaputt. Wilhelm Busch sagt, Herr, hast du das getan? Hast du das zugelassen? Und der nächste Satz ist, er wird ganz ruhig und sagt plötzlich, du darfst das. Also wenn wir mal so weit sind, dass wir sagen, Herr, nicht mehr ich, sondern ich will es sehen, wie du darfst. Und wenn du Menschen über mein Haupt gehen lässt oder Änderungen in meinem Leben gibst, das kann Krankheit sein, das kann Not sein, das kann Elend sein, das kann Verachtung sein, dass du jeden Einfluss verlierst, das kann alles sein. Du darfst es. Hauptsache, du bist mit mir zufrieden. Höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Ob mich Menschen mögen, lieben, ob sie mich auch missverstehen. Herr, dein Wohlgefallen droben soll mir über alles gehen. Wenn ich die Haltung habe, dann passiert nichts. Dann kommt es zu keiner Enttäuschung. Wisst ihr warum? Ich keine Enttäuschung habe, weil ich gar nicht getäuscht bin. Ich kann nur enttäuscht werden, wenn ich getäuscht wurde. Und da kommt Offenbarung 14,4. Sie folgten dem Lamme, wohin es geht. Und da gehört auch dazu, 1. Korinther 10,16, das Blut ist der Kelch der Gemeinschaft. Und das Blut Jesu ist nochmal dicker als das Blut der Menschen. Wisst ihr, was ich da sagen will? Man sagt immer in der Welt, Blut ist dicker wie Wasser, wenn es darum geht, ob ich zu den Verwandten stehe. Aber es gibt eine Verbindung, die ist noch tiefer wie die Verwandtschaft. Und das ist das Blut Jesu, wenn ich ein Gotteskind bin. Und sobald ich mich auf das konzentriere und alles sehe, wie der Herr es sieht, dann bin ich befreit. Und dann kommt Apostelgeschichte 4,32, da wird für die Gläubigen gesagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Merkt ihr? Eine Seele muss gar nicht negativ sein. Man sagt immer, das Seelische ist das Böse. Oft. Aber es kann auch sein, dass das Seelische das Gute ist. Dass man ein Herz und eine Seele sein kann. Weil nämlich alle Philipper 3, Vers 15 realisieren. Sie haben alle das gleiche Ziel. Nicht ich, Christus. Sie haben alle die gleiche Richtschnur, die Grenze des Wortes Gottes. Sobald das jemand tut, dann kommt er zur Ruhe. Dann kommt Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Dann sagt er, wie das Haupt. Der Herr, wenn das Öl vom Haupt läuft, die Fülle des Heiligen Geistes bis in den Saum des Kleiders, dort, wo die Hilfe ist, das war am Saum, dann kommt die Seele zur Ruhe und dann haben wir das Paradies auf Erden. Und ich bin tief überzeugt, dass im Paradies, im Himmel, in der Ewigkeit keine Enttäuschung mehr gibt, weil da werden wir nicht mehr getäuscht. Also wenn jemand die Augen schließt und das, was in dem alten Erweckungslied gesungen wird, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein, dann ist alle Enttäuschung für alle Ewigkeit vorbei. Aber wir können schon auf dieser Erde erreichen. Und da haben wir zwei Gruppen. Den Ungläubigen. Du musst, wenn du nicht gläubig bist, musst du der Täuschung des Teufels entfliehen, indem du dich bekehrst. Du musst zum Herrn Jesus kommen. Nur dann wird das Elend deines Lebens aufgehoben. Ich sage nicht, dass dir besser geht. Das wäre eine Lüge. Das wäre wieder eine Täuschung. Ich sage nicht, dir geht es besser. Oft kriegen sie mehr Schwierigkeiten wie vorher, aber innerlich, das Hauptproblem ist gelöst. Der Teufel hat keinen Zugriff mehr auf dich. Und wir Gläubige, wir müssen lernen, nicht mehr uns zum Maßstab der Dinge zu machen, sondern nicht ich, Christus. Wie siehst du es? 1. Korinther 4, 6, Grenze der Schrift. 1. Korinther 4, 4, du beurteilst mich, nicht ich, Christus. Ich folge dem Lamme, wohin es geht. Epheser 4, du dirigierst das Orchester, nicht ich. Wenn man die Haltung nimmt, dann hören die Enttäuschungen auf. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und dann kann ein Mensch wirklich sagen, wen habe ich im Himmel und auf Erden außer dir? Dann kommt diese Szene auf dem Berg der Verklärung. Sie sahen nichts als Jesus allein. Und das ist mein großer Traum. In der verbleibenden Zeit hier auf dieser Erde, nichts zu sehen als Jesus allein. Vernünftig zu leben in der Welt, ganz vernünftig und trotzdem innerlich keine Erwartungen, Jesus allein. Ich möchte beten. Herr Jesus, möchte ich einfach danken, dass du der Herr bist, dass du unsichtbar auch hinter jeder Gemeinde dieser Dirigent bist aus Epheser 4,11, der alles steuert, alles leitet, so wie es in Epheser 4 bis zu Vers 16 dann geschrieben steht, dass alles dir entgegenwächst, dass du das Haupt, die Gelenke und auch die Handreichung gibst. Ich möchte einfach uns dir auf den Altar legen und sagen, dein Wille geschehe, so wie der Vater sein Wille im Himmel durch führt, gib einfach Gnade, dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst, Schritt für Schritt. Lass uns alles so sehen, wie du es siehst. Lass uns nicht mehr auf Menschen sehen, nicht mehr auf unsere Vorstellungen, sondern lass uns bereit sein, das, was in 1. Korinther 4 geschrieben steht, zu akzeptieren. Nur du kannst uns beurteilen. Nur du setzt die Grenze und wir möchten in diesen Grenzen laufen und dir folgen und nicht mehr den Menschen. Gib einfach Gnade. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht gerettet ist, dann erbarme dich, dass diese Täuschung aufhört. Und hilf uns, nicht mehr enttäuscht zu sein, sondern in der Wahrheit dir, dem Lamme, zu folgen, zu realisieren, was die Erlösung ist. Und dafür danke ich dir. Amen.